Ja, ich freue mich, dass doch so viele junge Leute heute Abend gekommen sind, dass diese Botschaft gehört wird. Ja, das Thema geistliche Gefahren für junge Gläubige und wie wir sie überwinden können, das liegt mir auf dem Herzen. Aber bin gebeten worden, zunächst mal auch was zu meiner Person zu sagen. Das will ich gerne tun. Ja, mein Name ist Rudolf Ebertshäuser, ich bin 61 Jahre alt und bin erst seit meinem 30. Lebensjahr gläubiger Christ. Ich bin also in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen, das nur so kirchenchristlich war, und bin dann eben lange Zeit, ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, wie ich über die 68er Revolution vorher auch gepredigt habe, genau in dieser Bewegung gewesen. Ich war mit 13, 14 Jahren sehr rebellisch gegen meine Eltern, sehr kritisch gegen die ganze Gesellschaft, habe Marx und Freud gelesen und habe mich zu einem linken Rebellen entwickelt. Schon in der Schulzeit war ich berüchtigt als Aufrührer und schwieriger Kandidat im Gymnasium und dann später im Studium. Und ich war da also eine Zeit lang in so einer maoistischen, kommunistischen Gruppe, habe agitiert, habe Flugblätter vor Betrieben verteilt, die zum Streik aufgerufen haben, habe das voll ernst genommen und gedacht, das ist der Sinn des Lebens, an der Verbesserung und Revolution der Verhältnisse zu schaffen und zu wirken. Ja, und es ist ja interessant, dieser Irrglaube des Marxismus, dieser teuflische Irrglaube, wir haben also dann in den Demonstrationen die Fäuste geballt und haben gesungen in der Internationale: Es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ja, das ist doch interessant. Wir haben ja vom Humanismus gehört vorher. Ja? Selbsterlösung, das war diese boshafte Anmaßung der Marxisten, und deswegen wundert es mich gar nicht, dass dieser heilige Gott es so geführt hat, dass diese arroganten Kommunisten in der Sowjetunion elendiglich zu Schanden werden mussten mit ihrem Anspruch. Ja, sie haben ja behauptet, sie könnten sich selber aus dem Elend zu erlösen, und als der Kommunismus abdanken musste, war in Russland sehr viel Elend und Chaos. Ja, und auch heute noch. Ja, also der Mensch, der meint, er könnte ohne Gott leben, wird zu Schanden. Ja, das wurde mir irgendwann auch allmählich bewusst. Ich bin dann ausgeschlossen worden aus der kommunistischen Gruppe und dann begann eine Suche nach dem Sinn des Lebens, wo ich zunächst mal im Hinduismus und Buddhismus bei Yoga und Meditation gesucht habe, alle möglichen Dinge, bis der Herr mich dazu geführt hat, auch mal in der Bibel zu lesen. Und dann hat mich das Wort Gottes so stark angesprochen, besonders das Johannesevangelium. Und ich habe gemerkt, Jesus Christus ist die Antwort. Und er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann habe ich mich mit 30 Jahren bekehrt. Ja, und dann begann als junger Christ so ein Weg mit meiner Frau zusammen, die ich auch dann heiraten durfte, als Gläubiger, schon eine gläubige Frau. Trotzdem sind wir dann nochmal in die charismatische Bewegung, in die Irre gegangen, haben eben auch gemerkt, dass in der Endzeit wirklich viele Verführungen gibt, schmerzhaft am eigenen Leben, haben 4 Jahre unseres Lebens in den Sand gesetzt, in so einer Bewegung, wo es dann um die große Erweckung ging, um falsche Propheten, um dann nur ernüchtert festzustellen, dass wir viel ernster die Bibel studieren und viel treuer uns an dem Herrn und seinem Wort festhalten müssen, wenn wir in dieser letzten Zeit das Ziel erreichen wollen. Ja, das hat uns aufgerüttelt und aufgeweckt, diese Erfahrung, in einer christlichen Verführung gelandet zu sein. Und deswegen, wenn es heißt geistliche Gefahren für junge Christen, dann rede ich da durchaus auch aus eigener Erfahrung. Es gibt leider solche Gefahren. War mir nicht klar. Als junger Christ habe ich echt gedacht, ha, jeder, der gläubig ist und sagt, er glaubt an Jesus Christus, ist lieb und harmlos und wird schon das Richtige meinen. Ja. Und dass es da Verführungen gibt und falsche Lehrer und falsche Propheten, das steht zwar im Wort, aber das habe ich irgendwie nicht so richtig als junger Christ wahrgenommen. Und leider müssen wir auch schon solche Dinge wahrnehmen und lesen und da etwas uns in Acht nehmen. Ja, vielleicht noch kurz zu unserem weiteren Lebensweg. Der Herr hat uns im Laufe der Zeit 10 Kinder geschenkt. Wir haben also eine relativ große Familie, für westliche Christen zumindest. Und Gott hat mich auch so geführt. Ich habe also Germanistik und Anglistik studiert und habe als Verlagslektor in einem weltlichen Verlag gearbeitet, auch noch als gläubiger Christ. Und irgendwann ging das nicht mehr, weil da Bücher verlegt werden sollten, die ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Ich habe dann gekündigt und Gott hat es dann so geführt, dass ich für christliche Verlage freiberuflich lektoriert habe und habe dann 7 Jahre an der Schlachterbibel mitarbeiten dürfen. Ja, habe da also praktisch die Redaktion und das Lektorat mitgehabt mit 2 anderen Brüdern zusammen von der Schlachterbibel. Und das war auch so ein Stück Bibelschule für mich. Und danach hat es der Herr Jesus so geführt, dass ich wirklich auch gesehen habe, als Bibellehrer Dienst zu tun, vollzeitlich in den Dienst für den Herrn zu treten. Und seitdem leben wir aus dem Glauben. Das heißt, wir haben keine feste Anstellung, kein festes Gehalt. Wir vertrauen dem Herrn, dass er uns das Nötige gibt. Und das hat er seit über 10 Jahren treu getan. Das ist auch eine wunderschöne Erfahrung. Also halte ich Vorträge in Gemeinden, schreibe Bücher, schreibe diese Broschüren, vielleicht habt ihr sie auf dem Tisch gesehen. Und mir ist es ein Anliegen, ganz besonders eben Gläubige auch zu warnen vor der endzeitlichen Verführung, weil ich selber auch mitbekomme, auch in der Seelsorge, wie großen Schaden das ausrichten kann, wenn Gläubige in solche Verführerkreise kommen, besonders auch in der Charismatik. Ich kriege also immer wieder seelsorgerliche Anfragen von Menschen, die sagen, ich habe Lästergedanken, ich habe Selbstmordgedanken, ich höre Stimmen. Und dann fragt man, woher kommt es? Ja, ich habe mir die Hände auflegen lassen bei einem Pfingstler. Ja. Und da kann man auch seelsorgerlich helfen, aber das sind Kämpfe. Ja, und da merkt man, das ist kein Spaß, sich mit solchen Verführungen einzulassen. Das kann das ganze Leben ruinieren, auch die Ehe ruinieren. Ja, ich kenne manche Leute, deren Ehe wurde durch die Charismatik ruiniert, weil dann ihre charismatischen Ehepartner sich von ihnen haben scheiden lassen und einfach ja, Elend angerichtet haben. Also das ist so ein bisschen mein Dienst, dass ich einfach versuche, auf solche Irrtümer hinzuweisen, zu warnen, Menschen zu helfen, die in solchen Verführungsströmungen drin sind. Davon abgesehen, liebe ich es auch, auferbauende Predigten zu halten. Ja, ich habe auch sehr gerne Vorträge über den 2. Timotheusbrief, über den 1. Timotheusbrief, über erbauliche Themen, seelsorgerliche Themen, also nicht nur Aufklärung und Warnung, sondern auch das andere, so wie es der Herr schenkt. Ja, und ich freue mich immer wieder, wenn ich vor jungen Leuten auch etwas sagen kann. Ja, weil ich einfach glaube, dass das eine ganz, ganz herausfordernde Situation, gerade für junge Christen ist, in der heutigen Zeit zu leben. Und dass es so viele Angebote gibt, die auf den ersten Blick gut und toll aussehen und die im Endeffekt trotzdem eine Mogelpackung sind, wo es auch Probleme machen kann, wenn man so einfach naiv auf die reinfällt, dass es ganz gut ist, wenn auch junge Christen von erfahreneren Gläubigen einmal Zeugnis hören und vom Wort Gottes her etwas hören. Und ich denke, das bekommt ihr auch immer wieder und das solltet ihr auch schätzen. Junge Leute sind manchmal so in der Tendenz, dass sie sagen, oh, wir wollen lieber irgendeinen coolen jungen Prediger haben, der so ein bisschen unseren Stil und unsere Sprache spricht. Nun ja, sicher gut, wenn man auch junge Prediger hat, aber es ist auch manchmal wichtig, dass man auf Ältere hört. Ja, und das ist auch so ein Punkt, den wir heute vielleicht nochmal behandeln werden. Ja, wir haben das schon gehört. Ich hoffe, ihr seid dabei gewesen, die Tage jedenfalls zum Teil, was der Herr Jesus in Matthäus 24 sagt. Das lesen wir nochmal. Am Anfang von Matthäus 24, wo eben steht, Vers 4, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Also Verführung heißt Irreführung unter christlicher Fassade. Nicht alles, wo Jesus draufsteht, ist auch wirklich der Herr Jesus Christus der Bibel drin. Das müsst ihr wissen. Ja? Es ist wichtig, dass man weiß, nicht alles, was ein christliches Etikett hat, hat auch einen erbaulichen, gesunden christlichen Inhalt. Und das ist heute eben so wichtig, weil es so viele christliche Angebote gibt, im Internet und auch auf dem Buchmarkt. Und es ist ganz klar, dass jungen Christen da zum großen Teil auch die Möglichkeit zur Unterscheidung fehlt. Ja? Denn um die Geister zu unterscheiden, um falsche Einflüsse zu erkennen, braucht man zum großen Teil einfach auch ein Stück geistliche Erfahrung, Lebenserfahrung und tiefere Gründung in der Bibel. Und das kann ja niemand von euch erwarten, ihr Lieben. Ja? Das kommt alles erst im Laufe der Zeit. Aber deswegen ist die Jugendzeit eine sehr herausfordernde Zeit, weil die Gefahr viel größer ist, dass ein junger Mensch sich irreführen lässt, als jemand, der zum Beispiel schon 20 Jahre im Glauben steht und auch schon 20 Jahre seine Bibel liest. Das sollte man eigentlich annehmen, dass er da etwas vorsichtiger ist und wachsamer ist. Denn der Herr Jesus sagt ja allen seinen Jüngern, habt Acht, passt auf, seid wachsam. Und das möchte ich euch heute auch ein Stück weitergeben. Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir einfach wissen, der Herr auf der anderen Seite, er hat auch Verständnis für gerade die Herausforderungen und Anfechtungen und Schwierigkeiten, die junge Christen heutzutage haben. Er versteht uns und liebt uns und er möchte, dass wir wirklich auch dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, treu den Weg mit ihm gehen und auch ans Ziel kommen. Am Herrn liegt es also nicht. Er will uns beistehen und helfen. Er will uns wirklich auch diese geistliche Orientierung und Hilfestellung geben, die wir ganz dringend brauchen. Nur müssen wir eben wissen, wir müssen damit rechnen, dass fromme Irreführung und falsche Dinge an uns herangetragen werden. Und wie reagieren wir dann? Ja? Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich auch ganz bewusst macht, dass es ein ganz großer Schutz ist, wenn man auch in einer gläubigen Familie und in einer bibeltreuen Gemeinde aufwächst. Ich denke, dass das vielleicht vielen jungen Leuten nicht so ganz klar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass manche junge Leute, auch wie bei uns, auch in den westlichen Gemeinden, aus denen ich komme, ein Stück sich reiben und denken, oh, müssen die so sturköpfig und so eng sein bei uns in der Gemeinde? Warum können die nicht mal ein bisschen undogmatischer sein? Und da gibt es doch noch ganz andere interessante Sachen und da steigen die gar nicht so drauf ein, die verantwortlichen Brüder bei uns. Ja, also es gibt ganz sicher Spannungsfelder. Und wo man sich denkt, ah, wenn meine Eltern nur nicht so eng wären. Weiß nicht, ob das euch auch so geht. Ja? Ich denke, vielen jungen Christen aus bibeltreuen Gemeinden geht das so. Und da möchte ich doch auch auf ein paar Punkte eingehen, wo ich einfach denke, es gibt innere Gefahren für junge Christen, die liegen in unserem eigenen Herzen. Und es gibt äußere Gefahren. Über beides will ich heute reden. Aber zunächst mal über die inneren Gefahren. Ja? Die inneren Gefahren bestehen darin, dass junge Gläubige oftmals leichter verlockt werden können, auf einen verkehrten Weg zu gehen, weil ihnen eben ein Stück geistliche Erfahrung und Reife fehlt. Aber da gibt es noch andere innere Gründe und da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja? Das eine ist, geistliche Unreife bringt manchmal auch so ein Stück Blindheit mit sich für gegenüber dem Wort und der Lehre Gottes. Ich habe schon mal Epheser 4 zitiert, aber ich will das noch mal zitieren, Vers 13, was also eine Gefahr ist, wenn ein unreifer Christ sich sozusagen den Winden falscher Lehre beliebig aussetzt. Sprich zum Beispiel im Internet rumsurft und guckt, oh, wo gibt es denn da irgendwas Christliches? Ja? Oh, da wird er eine Menge Sachen finden. Ja? Nur was die wirklich für Nahrung bieten, das ist die ganz andere Frage. Und da lesen wir in Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also das ist ein Schwachpunkt, da müssen wir uns ganz klar sein, da müsst ihr euch ganz klar sein. Als junge Christen habt ihr unter Umständen nur eine eingeschränkte Fähigkeit, Irrtümer zu durchschauen und zu erkennen. Wenn ihr euch also meint, ihr könnt da auf hoher See in den Winden der Christenheit surfen, dann kann es sein, dass ihr einige falsche Winde bekommt, die euch hin und her treiben und umhertreiben. Ja? Und das ist eine Gefahr, da muss man sich selber nüchtern einschätzen. Und das ist jetzt so eine Sache, da haben junge Gläubige manchmal etwas Schwierigkeiten damit. Ich hatte es auch, als ich ein junger Gläubiger war. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dass man nämlich sich selber gewaltig überschätzt. Dass man denkt, ich blick das schon. Ich habe damals echt gedacht, also wenn da eine Verführung kommt, dann durchschaue ich das auf den ersten Blick. Das merke ich schon, überhaupt kein Problem. Und zack, war ich reingerasselt in eine ganz heftige Verführung und hatte keine Ahnung davon und habe mich auch nicht warnen lassen von anderen Christen, sondern bin erst mal richtig voll reingerasselt. Ja? Und das ist, denke ich, so ein Punkt. Ein junger Christ muss sich dessen bewusst sein, dass sein geistliches Urteilsvermögen noch eingeschränkt und schwach ist. Das hört man nicht so gern. Gell? Man hat doch eigentlich gerne eine gute Meinung von sich selber. Und trotzdem ist es zwangsweise so, dort, wo die Erfahrung fehlt, eine gewisse Reife und Festigung in der Schrift, da kann man manche Dinge nicht so recht beurteilen. Und da wollen wir mal 1. Petrus 5 lesen. Da gibt es nämlich eine Bibelstelle, die genau dieses Problem eigentlich vom Wort Gottes her anspricht. 1. Petrus 5, ab Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ja, also die Welt und damit auch die Schulen, die Lehrer, die Einflüsse, denen ihr ausgesetzt sind, sagt den jungen Leuten, Leute, ihr seid die Blicker, ihr wisst es besser als die Alten, probiert ruhig mal neue Wege aus. Ja. Eure Eltern, die blicken das alles nicht so. Ja. Die sind noch aus dem vergangenen Jahrhundert, vergesst die mal. Probiert selber aus. Aber das ist die Lehre des Teufels. Das ist nicht biblisch. Ja. Biblisch ist, dass Gott den jungen Christen einen Schutz gegeben hat, indem er sie unterordnet unter die Eltern und unter die Ältesten. Warum das? Und ich denke, das ist ganz wichtig, das ist Gottes Liebe und Gottes Fürsorge. Ja? Wie soll ich das sagen? Ein junger Mensch, der wächst in seinen Fähigkeiten, in seiner Persönlichkeit, gerade in der Pubertät, er wächst in seinem Wissen. Er freut sich dran, dass er vielleicht was durchblickt, dass er ein kluger Kopf ist, dass er praktische und theoretische Begabungen hat. Und ich denke, im Schnitt seid ihr alle relativ gut ausgebildet, manche vielleicht im Gymnasium. Eure Eltern haben vielleicht nur Grundschule gehabt, haben einen einfachen Beruf gelernt dort in Russland. Da durften ja die Christen gar nicht auf eine höhere Schule oder studieren. Und dann ist die Gefahr, dass man denkt, oh, wir wissen es besser als unsere Eltern. Wir haben mehr Durchblick als unsere Ältesten. Wir können die Dinge schon besser beurteilen und selber nach unserem Weg schauen. Und da sagt die Bibel, pass auf, das ist Hochmut. Das ist Selbstüberschätzung. Ihr jüngeren Christen braucht eure Eltern und ihr braucht eure Ältesten. Das ist mir auch erst klar geworden, als ich eben dann wirklich auch mal über das Verhältnis zu meinem eigenen Vater nachgedacht habe. Ich habe gegen meine Eltern brutal rebelliert, auf das Übelste sie verletzt, beleidigt und gegen ihren Willen gehandelt, wo es nur ging, seit dem 13., 14. Lebensjahr. Und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Das hat meine Persönlichkeit knallhart geschädigt. Und das ist mir eigentlich erst als Christ bewusst geworden. Und dann habe ich auch meinen Vater und meine Eltern um Vergebung gebeten und da hat Gott dann auch eine Veränderung bei mir geschenkt. Ja? Aber ganz wichtig ist, Gott hat es so gewollt, dass die jungen Menschen, die ihre Fähigkeiten entfalten, die wachsen, aber immer noch einen Mangel an Lebenserfahrung haben, dass sie sich unterordnen unter die Älteren, die 20, 30 Jahre mehr Lebenserfahrung haben als sie. Und schaut, das war zum Beispiel eine typische Sache in der 68er-Zeit. Ja? Der Teufel hat seine Agenten ausgesandt, die gesagt haben, Leute, probiert Drogen. Drogen sind was Herrliches. Drogen sind so schön, wenn du LSD nimmst, dann werden dir neue Welten eröffnet, dein Bewusstsein wird erweitert, du wirst ein ganz tolles Leben führen. Die Eltern haben gesagt, mach das nur nicht. Und dann haben eben diese Jugendagitatoren gesagt, hör nicht auf die Alten. Probier's einfach, mach's einfach. Ja? Und wisst ihr, warum die Eltern das gewarnt haben? Nicht, weil sie den Kindern kein Vergnügen gönnen, so wie es der Teufel gesagt hat, sondern als lebenserfahrener Mensch sieht man das Ende von etwas. Ja? Besonnenheit bedeutet, bevor ich etwas tue, muss ich mir überlegen, ist es im Willen Gottes und was wird das Ende davon sein? Ja? Und so haben viele junge Menschen damals diesem Rat des Teufels gefolgt und sie haben Drogen genommen, erst Haschisch vielleicht, dann später LSD und dann später sind ganz, ganz viele bei Heroin gelandet und sie sind auf irgendeinem Bahnhofsklo geendet, im Elend und im Tod. Das waren Tausende damals, Zehntausende. Ja? Und alles, weil sie der Verführung geglaubt haben, hör nicht auf die Alten, mach einfach, es macht Spaß. Versteht ihr? Und da müsst ihr aufpassen. Ja? Eltern können Gefahren sehen, die junge Menschen überhaupt nicht erahnen und nicht sehen. Weil Eltern haben im Laufe von 20 Jahren Erwachsenenleben schon viele, viele Dinge gesehen. Sie haben zum Beispiel gesehen, wo es hinausläuft, wenn man sagt, mach doch mal mit bei einer Party. Ja, hier hast du Schnaps und da hast du die Pille und dann vergnüg dich mal gut. Ja, das ist ja die moderne Art. Und dann haben die Eltern haben gewusst, die noch ihre Kinder geliebt haben, was da für ein Elend daraus entstehen kann. Dass eben die große, vielgepriesene Freiheit eine Lüge und ein Betrug ist. Und genau dafür sind Eltern auch da, dass sie aus ihrer Lebenserfahrung heraus einen Schutz bieten für Kinder. Und das bedeutet auch, dass sie Dinge verbieten und sagen, mach das nur nicht. Ja? Und was macht man da? Manche ärgern sich, ja? Und denken, warum wird mir immer alles verboten? Ich würde doch gerne mal selber das Leben ausprobieren. Schaut, und Gott hat es so gewollt, dass das erst dann geschieht, wenn der junge Mensch wirklich schon ein Stück älter und urteilsfähiger und reifer geworden ist. Irgendwann mal kommt ja der Zeitpunkt, wo Gott sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Es kommt der Zeitpunkt, wo tatsächlich die Verantwortung der Eltern so nicht mehr da ist. Und dann ist im Normalfall, wenn alles gut gelaufen ist, wenn man die Eltern respektiert hat und ihnen gehorcht hat, ist auch eine Reife da, dass ein junger Mensch in seinem Leben auch selbstständig durchkommt, ohne zu scheitern. Ja? Und so hat sich das Gott gedacht. Und genauso bei den Ältesten. Die Ältesten sind als Hirten der Gemeinde dafür da, dass sie geistliche Gefahren von der Herde abwenden und die Herde leiten, dass sie einen guten Weg geht. Und ihr Lieben, auch da gilt, du kannst nicht einfach sagen, ich weiß schon das besser und ich kann die geistlichen Fragen besser beurteilen als meine Ältesten. Sondern da müssen wir auch vorsichtig sein und jüngeren Christen sagt die Bibel hier, ordnet euch unter, demütigt euch, seid nicht hochmütig, seid nicht besserwisserisch. Und schaut mal auch in geistlichen Problemen, da zählt nicht ein heller Kopf, vielleicht ein Studium, ein akademisches, ja, oder dass man schon viel Bibelkopfwissen angesammelt hat. Das ist eine Riesengefahr für junge Christen. Ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, als jemand, der selber jetzt 20 Jahre bald im Ältestendienst mit beteiligt ist in der Gemeinde und der eben auch Vater ist, dass viele geistliche Gefahren und Probleme erkennen auch gereifte Christen erst im Lauf der Zeit. Und Gott gibt Ältesten auch Gnadengaben, einen Blick für Gefahren und für Fehlentwicklungen, die oft viele auch ältere Christen in der Gemeinde so nicht haben. Ja, es macht also Sinn, es gehört einfach dazu, dass ich auch Gottes Schutz anerkenne, Gottes Ordnungen, wenn ich die Bibel sagt, ordnet euch euren Ältesten unter. Ja? Und es hat nicht nur was damit zu tun, dass ich vielleicht meine, ich bin intellektuell überlegen. Ja? Das wollte ich euch auch sehr ans Herz legen. Ich hoffe, ihr respektiert den Glauben und den Weg eurer Eltern und Großeltern und ihr überschätzt nicht die Bildung. Ich bin selber Akademiker, aber ich kann nur eins sagen, wo ich mich bekehrt habe, da habe ich den Akademiker in den Tod gegeben. Weil vor Gott ist er nämlich schlicht und einfach nichts. Ja? Die Weisheit dieser Welt ist nicht die Qualifikation, um als Christ gut dazustehen, sondern es ist Torheit vor Gott. sagt die Bibel. Ja? Wir können studieren, wir können vielleicht, wenn Gott uns so führt, uns was von dieser Weltweisheit aneignen, sie im Beruf ausüben. Aber in dem Moment, wo ich aufgeblasen bin und meine, ich bin der Blicker und der Checker, bloß weil ich ein bisschen mehr Schulbildung habe als meine Eltern oder die Brüder, die vielleicht Gott in den Hirtendienst gesetzt hat, dann bin ich auf einem riesen Holzweg. Das möchte ich euch mal in aller Liebe sagen, ja? Weil da sehe ich Gefahren. Ja? Die Gefahr, dass die jungen Leute meinen, sie wüssten es besser als die älteren Brüder, das ist eine ganz große Gefahr. Und wie gesagt, letztlich geistliche Reife und Lebenserfahrung kannst du nicht durch eine Schnellbleiche irgendeiner theologischen Schulung ersetzen. Ja? Deswegen ist auch so unbiblisch, die westlichen Bibelschulen, vor denen ich samt und sonders warne, die praktisch sagen, jetzt nehmen wir so einen 20-jährigen Abiturienten und jetzt studiert er 4 Jahre lang Theologie, wird vollgepumpt mit irgendwelchem akademischem, theologischem Wissen und jetzt ist der Pastor und Gemeindeleiter, der dann eine Gemeinde von 200 oder 500 Leuten leiten soll. Das ist total unbiblisch. Ist euch das bewusst? Ja? Das ist der völlig falsche Weg. Die Bibel sagt, ein Ältester muss sich bewähren, allererst mal in seiner Familie und dann im Dienst in der Gemeinde. Und es muss jemand sein, der muss Reife haben, der muss geistliche Erfahrungen haben, der muss nicht nur in der Bibel geschult sein, sondern der muss auch Jahre um Jahre Dienst in der Gemeinde hinter sich haben, bevor er als Ältester qualifiziert ist. Ja, deswegen heißen die auch Älteste und nicht Jüngste. Ja, das hat irgendeinen Grund. Versteht ihr? Ja, und das darf ich euch sagen als 61-Jähriger, ja, weil ich selber nämlich genau in der Falle drin gesteckt bin, in aller Liebe, dass ihr aufpasst und euch nicht überschätzt. Dass ihr aufpasst und nicht formales Wissen, Bibelschulung überschätzt und es unterschätzt, dass es ganz einfältige Christen geben kann, die vielleicht nie mehr als 6 Jahre Schulbildung hatten und die viel weiser und vollmächtiger sind und von Gott mehr gebraucht werden können als ihr. Glaubt ihr das? Naja, das Echo ist nicht so überzeugend. Aber denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Ja, das ist eine Wahrheit, ihr Lieben. Ja? Und ich habe hohen Respekt vor diesen Brüdern, die eben gar keine große Schulbildung haben und die vielleicht auch nicht so rhetorisch geschliffen predigen können. Darauf kommt es bei Gott übrigens auch überhaupt nicht an. Ja? Das ist eine Gabe, die kann man auch zur Ehre Gottes verwenden, warum nicht? Aber viel entscheidender ist das geistliche innere Leben vor Gott, das ein Mensch hat. Ja, davon hängt ganz, ganz viel ab. Und das sind so diese Dinge, wo junge Menschen ein Stück wirklich in Gefahr sind, irre zu gehen, weil sie sich selber überschätzen. Und da wollen wir das lernen, was Gottes Wort hier sagt, nämlich: Ihr sollt euch alle miteinander mit Demut umgürten oder bekleiden. Ja? Dass wir unsere eigene, dass auch junge Christen ihre eigene Verführbarkeit und ihren Mangel an Urteilsfähigkeit ganz demütig feststellen und dass sie sagen, es ist mir ein Schutz, wenn ich mich den Eltern und den Ältesten unterordne. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Als wir abgerauscht waren in die Charismatik und voll begeistert waren von unserer neuen charismatischen Gemeinde, da haben wir auch so einen Freund von uns eingeladen, der so im ähnlichen Alter war wie ich, mit dem ich vorher Gemeinschaft hatte. Und dann haben wir gesagt, komm doch auch mal zu diesen Gottesdiensten. Ganz toll, musst du mal sehen. Und dann sagt er, nö, ich komme nicht. Ich sag, wieso? Warum kommst du nicht? Ja, weißt du, ich kann das nicht so genau beurteilen mit der Charismatik. Da weiß ich nicht so viel drüber. Aber die Ältesten von meiner Gemeinde, die Gott mir gegeben hat, die haben mich gewarnt und haben gesagt, geh nicht in eine solche charismatische Gemeinde. Und die Bibel sagt, du sollst dich deinen Ältesten unterordnen und deswegen komme ich nicht in euren Gottesdienst. Und damals war ich noch sauer. Und ich musste aber trotzdem zugeben, er hat ja eigentlich recht, er hat ja nach der Bibel gehandelt. Und wisst ihr, ein paar Jahre später musste ich mir sagen, schau, der Bruder hat 4 Jahre lang in einer bibeltreuen Gemeinde weiter geistlich wachsen können. Und ich habe 4 Jahre meines Lebens in den Sand gesetzt, weil ich eben keine solche Warnung beachtet habe. Versteht ihr? Das hat ganz konkrete Konsequenzen, wenn man einfach Warnungen missachtet. Und dieser Bruder ist mir wirklich da ein Vorbild geworden im Nachhinein, ja, wie man das eigentlich machen sollte. Da war der übrigens auch schon so 28, da war der nicht 18, wo er gesagt hat, ich ordne mich meinen Ältesten unter. Ja. Na gut, das ist so die eine Sache. Das andere, was mir ganz wichtig ist, wenn ich nachdenke über das innere Leben von jungen Christen, auch von meinen eigenen Kindern, das ist die Gefahr eines zwiespältigen Herzens. Ich empfinde, dass viele junge Christen an einem Punkt sind, sie haben sich bekehrt, sie wollen dem Herrn Jesus nachfolgen, aber es gibt in ihrem Herzen auch noch etwas, wo ja, ihr Herz an Dingen dieser Welt hängt, an Erfolg, vielleicht auch an unguten Begierden, denen sie nachgehen, wo sie innerlich zwiegespalten und zerrissen sind. Und das finde ich so interessant. Im Jakobus 4 steht ja da etwas über das zwiespältige Herz. Und das möchte ich auch mal noch mit uns lesen. Jakobus 4, ab Vers 4, da geht es um die Liebe zur Welt, um die Freundschaft mit der Welt. Und da heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Auf dieses Letzte kommt es mir an. Ja, ich denke, viele junge Christen wollen dem Herrn nachfolgen, sie wollen in den Himmel kommen, aber sie wollen auch noch einige Vorteile für sich selbst mitnehmen. Sie wollen in dieser Welt noch etwas werden oder von den Lüsten dieser Welt noch etwas mitnehmen und dann ist ihr Herz zwiespältig und geteilt. Und das ist etwas, das ist ein ganz trauriger Zustand, weil dann kann man eigentlich auch die Kraft und die Freude und den Segen einer Christusnachfolge gar nicht richtig erleben. Wisst ihr, es ist etwas Herrliches, wenn man dem Herrn von ganzem Herzen dient und ungeteilten Herzens für den Herrn da ist. Das hat mir der Herr Jesus auch einmal an einem Punkt geschenkt, dass ich diesen Schritt der Hingabe so tun durfte in aller Nüchternheit. Und seitdem kann ich auch wirklich sagen, ich habe so Freude und Kraft und ein erfülltes Leben erleben dürfen in der Nachfolge und dem Dienst des Herrn. Das wollte ich mit nichts tauschen. Aber in dem Moment, wo wir diese Ganzherzigkeit aufgeben und es dulden, dass ein Stück Selbstverwirklichung oder auch sündige Begierden in unserem Herzen genährt werden und Raum haben, in dem Moment kommt mein geistliches Leben in einen Strudel rein. Es wird krank. Es tritt auf der Stelle, es stagniert. Ja? Und das möchte ich euch wünschen, dass ihr diese innere Gefahr überwindet und wirklich an den Punkt kommt, wo ihr sagt, ich möchte von ganzem Herzen dem Herrn dienen. Ich will all die Götzen, all diese Einflüsse, diese Dinge, die sich mir anbieten, wo der Teufel sagt, nimm doch das auch noch mit und du brauchst doch nicht nur Christus, du brauchst doch noch dieses oder jenes, dass man das freudig ablegt, in den Tod gibt, auf den Altar Gottes legt und wirklich sein Leben von ganzem Herzen für den Herrn führt. Das gibt eine Kraft und eine Freude und auch, dass Gott wirklich unser Leben lenkt und leitet. Diesen Segen will man nicht mehr tauschen, wenn man das auch mal erlebt hat. Aber wenn man davor steht, ja, dann ist man innerlich hin und her gerissen. Ja? Man schwankt hin und her und man erlebt auch den Segen Gottes nicht so, wie es sein sollte. Ein zwiespältiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen, sagt der Jakobusbrief im ersten Kapitel. Ja? Und das ist das, was ich manchmal so bei manchen jungen Christen empfinde und was ich so schade finde, weil sie ihr eigenes Leben damit im Grunde ein Stück eines Segens berauben, den Gott ihnen eigentlich geben will. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich diesen Schritt tut, heiligt eure Herzen, das heißt, weiht sie ganz dem Herrn. und gebt alles andere in den Tod, legt es ab, was euch daran hindert, von ganzem Herzen für den Herrn zu leben. Das ist unsere Berufung, das will ich vielleicht noch lesen. 2. Korinther 5 steht es ja, und das ist einer meiner Lieblingsverse. Und ja, ist etwas, was ich wirklich im Laufe der Jahre erleben durfte und wo ich dem Herrn so dankbar bin, dass er treu ist. Da heißt es ja, Vers 14 und 15, wo der Apostel Paulus seine eigene Haltung zum Herrn beschreibt und den Weg auch für uns. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist diese Ganzhingabe. Das ist Gottes Therapie für ein zwiespältiges Herz. Nicht mehr für mich selbst leben, sondern für den Herrn. Er hat sein Leben für mich gegeben und er möchte, dass ich mein Leben für ihn ganz hingebe und zur Verfügung stelle. Und das ist ein Leben wirklich im Segen und in der Kraft und in der Freude und im Frieden. Das kann ich nur bezeugen und euch ermutigen, dass ihr diesem Bibelwort wirklich auch Folge leistet. Das wird gute Früchte hervorbringen. Jetzt will ich noch etwas sagen zu den äußeren Gefahren, die also nicht in unserem Herzen liegen, sondern die sozusagen in den Zeitumständen in unserer Umgebung liegen, mit denen wir uns aber trotzdem auseinandersetzen müssen. Wir haben ja gehört von diesem Zeitgeist der Gesetzlosigkeit. Und das ist natürlich etwas, was junge Menschen auch besonders anspricht. Ja, das, was im Grunde auch in diesem Selbstentfaltungsprozess, dieser Gärung, die man in der Welt heute als Pubertät bezeichnet, so mit drin ist, ist schon so der Wunsch, ich möchte alle Fesseln abwerfen und sprengen, möchte mich entfalten. Ja? Entfaltung ist etwas ein Stück Natürliches, das ist gar nicht völlig falsch. Ja? Aber wenn unser Ego sich entfaltet und immer größer und stärker wird, dann ist es für unser geistliches Leben eine Katastrophe. Ja? Wenn Christus in uns sich entfaltet und immer größer wird, dann ist es ein großer Segen für unser geistliches Leben. Ja? Also das muss ich mir überlegen. Ich oder Christus? Wen will ich nähren? Wer soll sich entfalten in meinem Leben? Ja? Und da wird eben von der Welt und auch von der verweltlichten Christenheit ein radikaler Weg der Selbstverwirklichung und das Christentum des breiten Weges gepredigt. Das äußert sich zum Beispiel in evangelikalen Gemeinden, nicht nur in der Landeskirche, zunehmend so, dass zum Beispiel bei jungen Leuten es einfach geduldet wird, dass sie in Hurerei unverheiratet zusammenleben. Das ist ganz normal. Irgendwann werden sie schon vernünftig und heiraten mal, hoffen wir es mal. Ja. Aber das wird nicht mehr als Sünde gesehen, ja, sondern wird einfach toleriert. Und wisst ihr, da kommt etwas ganz, ganz Gefährliches auf. Wenn man Sünde duldet und Sünde einfach als etwas Normales ansieht, da kommt ein falsches Christentum auf. Und das möchte ich doch nochmal mit uns lesen. 2. Timotheus 3. Da warnt der Geist Gottes uns vor diesem falschen Christentum der letzten Zeit. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ich denke, ihr alle kennt so lockere, gesetzlose Christen. Ja, junge Leute, die leben wie die Welt und sagen aber, hey, ich glaube auch an Jesus, ich komme auch in den Himmel. Und das ist eine der großen Verführungen der letzten Zeit, so sagt es die Bibel hier. Leute, die ungehorsam sind, die frech sind, die unheilig sind und die aber trotzdem sagen, ich liebe Gott. Und der Geist Gottes muss sagen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Solche meide, denn sie haben nur einen äußeren Schein von Gottesfurcht, aber die Kraft kennen sie nicht. Und das ist, denke ich, die große Versuchung für euch, die in einer konservativen, bibeltreuen Gemeinde aufwachst, dass ihr da nach links und rechts schielt und schaut, warum kann ich nicht sein wie eine von diesen dort? Die haben es so toll. Die können leben wie die Welt und trotzdem haben sie das Ticket in den Himmel. Ja, und da heißt es ja dann weiter, die sind lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja? Also das ist ein Irrweg, ihr Lieben. Dieses Christentum des breiten Weges, was leider heute in den einheimischen christlichen Kreisen ganz weite Verbreitung gefunden hat, wo dann Pop- und Rockmusik, Zügellosigkeit, Weltlichkeit vermischt wird mit irgendwelchen frommen Phrasen, das ist eine gewaltige Verführung. Und dieser breite Weg führt niemals in den Himmel, ihr Lieben. Der breite Weg, das sagt der Herr Jesus ganz klar, der führt ins Verderben. Ja? Wenn wir nicht den schmalen Weg nehmen und das heißt auch wirklich klar Buße tun und uns von einem Leben in Sünde fernhalten und wenn wir uns auch von der Verweltlichung nicht fernhalten, dann werden wir am Ziel vorbeigehen. Und das ist eine ganz reale Gefahr, denn diese Leute wildern unter jungen Christen. Ja? Es gibt so charismatische Jugendgemeinden, die letztlich davon leben, dass sie absahnen bei bibeltreuen Gemeinden. Ja? Calvary Chapel, ICF, da gibt es so ein paar Spezialisten, die bieten dann irgendwelche Rock- und Pop-, Hip-Hop-Disco-Gottesdienste an, ja? Die letztlich Lästerung sind und keine Gottesdienste. Und da kommen dann manchmal 1000 junge Leute hin. Ja? Und wenn man sich fragt, wo kommen die her, dann kann man 100 Gemeinden in der Umgegend finden oder 50, wo die alle gestohlen wurden. Ja? Abgeworben wurden durch ein Angebot, locker, lässig, Rock und Pop, jede Freiheit, keine Gemeindezucht. Und so lebt sich's als junger Christ doch viel einfacher, oder? Ihr Lieben, und genau das ist Verführung. Und genau das sehe ich in diesem Bibelwort. Diese Leute, die gesetzlos leben und meinen, sie kämen in den Himmel und seien echte Christen. Und die Bibel sagt, da ist ein äußerer Schein von Gottesfurcht, aber nicht die Realität, nicht die Kraft. Und die Bibel sagt, von solchen wende dich ab. Das kann ich euch nur im allem Ernst weitergeben. Genau das solltet ihr tun. Ja? Sonst werdet ihr einmal als Betrogene aufwachen und dann wird euch niemand helfen. Wenn er dann sagt, ja, ich habe doch aber dem und jenem geglaubt. Ja, sondern die Bibel warnt vor diesen Wegen. Und ich denke, das ist wichtig, dass ihr euch davon wirklich auch fernhaltet. Das Christentum des breiten Weges. Ja, eine weitere Sache, die ich ansprechen möchte, sind einfach Einflüsse aus der Welt, die in christliche junge Leute oft ungefiltert in ihr Leben reinlassen. Ich möchte einfach zwei Dinge nennen. Das eine ist die Pop- und Rockmusik. Ich selber habe 15 Jahre lang voll und ganz mit der Pop- und Rockmusik gelebt. Ich habe in Discos getanzt, ich habe die ganzen Schallplatten gehabt, Rolling Stones, Beatles und so weiter. Ja, waren ja damals noch Schallplatten, das war noch die Zeit. Ja. Ja. Und als ich Christ wurde, als ich mich bekehrt habe, hat mir Gottes Geist ganz schnell klar gemacht, diese Musik gehört nicht zu deinem neuen Leben. Und dann habe ich diese ganzen Platten gepackt und habe sie zerbrochen und habe sie zusammen mit einer Menge Schrottbücher auf die Müllhalde gefahren. Und ich hatte so eine Freude. Das war so wunderbar. Ich habe genau gewusst, das war wichtig. Und das war befreiend für mich. Und ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, diese Musik ist die Musik des Satans. Diese Musik ist eine Musik, die letztlich aus der Dämonenanbetung und aus der Finsterniswelt kommt. Es gibt ja diese Bekenntnisse von Rockgruppen, die sagen, wenn wir auf die Bühne gehen, dann treten wir wie neben uns und es, eine Geistesmacht, übernimmt unsere Persönlichkeit und wir spielen unsere Musik und wenn wir fertig sind, dann geht dieses es und wir sind wieder wir selber. Ja? Versteht ihr? Das ist eine Musik, die der Teufel geschaffen hat, um junge Menschen zur Zügellosigkeit, zur Unreinheit, zur Hurerei zu verführen. Das ist die Botschaft dieser Musik. Und die Botschaft kommt nicht nur durch die Texte, sondern durch die Musik selber, durch diesen Trommelrhythmus, durch diese ganzen Dinge. Und ich bin erschrocken, wie viele junge Christen Pop- und Rockmusik, weltliche oder christliche, hören in ihrer Freizeit. Auch unter euch sind ganz bestimmt einige, ich hoffe nicht alle. Und da kann ich euch nur in aller Liebe raten, tut diese Teufelsmusik radikal aus eurem Leben raus. Schmeißt sie raus, hört sie nicht mehr, verbrennt die CDs und seid da konsequent. Und ihr werdet feststellen, dass euer geistliches Leben dadurch auf jeden Fall gestärkt wird. Denn das ist ein beschmutzender Einfluss. Die Bibel redet in 2. Korinther 7 von einer Befleckung des Geistes, nicht nur des Fleisches. Und Befleckung des Geistes entsteht dort, wo ich zum Beispiel diese Musik höre, wo ich schmutzige Romane, irgendwelche verkehrte Literatur lese, wo ich im Internet die falschen Dinge mir anschaue. Dort entsteht Befleckung des Geistes. Und das ist eine ganz große Problematik, weil die Welt, der Teufel arbeitet in der Welt mit jeder Menge Schmutz. Und Rock- und Popmusik ist geistlicher Schmutz, geistliche Umwelt- und Innenweltverschmutzung. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ja? Das müsst ihr mit Gott abmachen. Aber ich sage euch, schmeißt diese Musik raus aus eurem Leben. Radikal, und zwar die christliche genauso radikal wie die weltliche. Es ist Lästerung Gottes, wenn die Dämonenmusik der Welt genommen wird und mit dem Namen des Herrn Jesus verbunden wird. Und diese christliche Rock- und Popmusik, dazu zählt auch der charismatische Lobpreis. Da habe ich ja auch ein Stück was drüber geschrieben, dass das eine falsche Anbetung, ein falsches Gotteslob ist. Da klare Sache zu machen, ist eine ganz große Hilfe für das geistliche Leben eines jungen Christen. Kann ich euch nur ernstlich so weitergeben. Und dann eben auch der Punkt Internet. Mein nächstes Buch, das im Mai erscheinen wird, heißt Als Christ in der Welt des Internets. Und da habe ich mal so diese ganzen Themen, wie ist das Internet entstanden, was sind Computer, wie kann man mit Computern umgehen, man braucht sie ja, kann man nicht völlig verwerfen, aber wie kann man als Christ richtig damit umgehen? Was ist mit Smartphones, was ist mit dem Internet, was ist mit Pornografie im Internet? Diese Dinge habe ich mal darin behandelt und ich kann nur sagen, seitdem ich mich da auch vermehrt und vertieft damit beschäftigt habe, hier liegt auch eine ganz große Gefahr. Letztlich auch deshalb, weil viele zumindest das Internet auch beruflich oder in der Ausbildung brauchen. Und es ist ja auch nicht völlig zu verwerfen. Man kann es, wenn man vorsichtig ist und bewusst ist, in bestimmten Grenzen sinnvoll nutzen. Aber die Missbrauchsarten, die Gefahren sind gewaltig. Ich habe mal von einer christlichen Jugendgruppe gehört aus einer konservativen Gemeinde, wo eine anonyme Umfrage gemacht hat und da kam raus, dass viele junge Leute, natürlich hauptsächlich junge Männer, computerspielsüchtig sind. Dass die in World of Warcraft und anderen grauenvollen, schmutzigen, dämonischen Computerspielen gefangen sind und Stunden ihres jungen Lebens vergeuden mit solchen Sachen. Ich weiß nicht, ob unter euch auch welche sind. Ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, bekennt diese Sünde und sagt euch davon los und löst euch von diesem Einfluss. Ja? Das ist furchtbar, auch das sind ja Finsterniswelten, das ist grausam, das ist zum Teil auch, was diese Ego-Shooter-Spiele angeht, eine totale Verwüstung auch der Innenwelt, wenn man sich diesen Dingen öffnet. Und das ist alles kostenlos, jederzeit verfügbar da und das ist eine Riesengefahr. Ich denke, niemand sollte das Internet nutzen ohne ein Schutz- und Filterprogramm, das die Eltern oder irgendein erwachsener, reifer Christ steuern. Wenn man Internet schon nutzt, dann braucht man so ein Schutzprogramm, das einen bewahrt vor eben diesen schmutzigen Pornoseiten, aber auch von Internetspielen, vor Chats. Ja? Chats sind eine Riesengefahr, diese elektronischen Unterhaltungsforen, wo man sich gegenseitig austauschen kann, da sind schon manche Christen gestrauchelt, bis hin zu zerbrochenen Ehen, weil man gemeint hat, man kann im Chat mit anderen irgendwie sich unterhalten und flirten und dann gewinnt es eine Eigendynamik und plötzlich ist da ein ganz realer Ehebruch oder eine ganz reale Affäre, die einen letztlich das ganze Leben kaputt machen kann. Ja? Diese Dinge sind reale Gefahren, ihr Lieben. Ja? Ihr denkt vielleicht, naja, die alten Leute, die sagen euch immer, das Internet ist vom Teufel, das dürft ihr nicht nutzen und wir wissen das besser, wir können schon damit umgehen. Aber ihr Lieben, kein Christ kann ohne weiteres mit dem Internet umgehen, ohne Schutzmaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen. Ja? Da überschätzt man sich selber und denkt, oh, ich bin schon so geistlich, ich sündige nicht mehr. Wer kann das von sich sagen, dass ich gar nicht mehr sündige? Ja, wer das sagt, der ist ganz kurz vor der nächsten großen Sünde. Ja? Wenn wir demütig sind und zugeben, dass wir versuchlich sind, dann werden wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch ein Smartphone haben. Ja? Ich habe so ein richtig schönes Klapphandy. Das altmodischste Handy in der Familie. Und zwar ganz bewusst. Ja? Ich kann nur sagen, ein Christ sollte sich gut überlegen, ob er wirklich ein Smartphone braucht. Vielleicht ein Manager braucht eins, ja, ein selbstständiger Berufstätiger, der wirklich tagsüber die ganzen Mails checken muss, wenn er unterwegs ist. Aber ich würde mal sagen, die allermeisten jugendlichen Nutzer von Smartphones brauchen dieses Ding überhaupt nicht. Und es tut auch nicht gut. Das sage ich jetzt mal einfach so. Natürlich kann es sein, dass bei euch christlichen Nutzern das ganz anders ist, aber es ist erschreckend. Statistiken stellen fest, manche jungen Menschen sind 7 Stunden jeden Tag an diesem Smartphone dran. Es bietet ja jede Menge Möglichkeiten. Ja, du kannst da Apps, ja, da kannst du ein Flugzeug anziehen und dann erfährst du praktisch, dass das die Maschine Lufthansa so und so auf dem Weg nach Barcelona ist. Aber ich weiß nicht, was das für ein wirklicher Erkenntnisgewinn sein soll. Auf jeden Fall ist es ein Zeitverlust, ihr Lieben. Ja? Macht mal den Versuch und schreibt mal auf, wie viel Zeit ihr mit diesem Ding vergeudet, verbratet, die ihr nicht betet, nicht Bibel lest, nicht geistlich Frucht bringt für den Herrn. Ja? Abgesehen davon, dass eben da oftmals auch der ungehinderte Zugang zu allem möglichen Schmutz damit verbunden ist. Ich würde sagen, zu einer bewussten Christusnachfolge gehört für viele junge Christen, dass sie ihr Smartphone abgeben und sich wieder ein ganz normales Handy leisten, wenn sie überhaupt eins brauchen. Ja? Und dann heißt es manchmal bei jungen Leuten, wie, Handy? Lieber nehme ich gar nichts, habe ich schon gehört. Ja? Wenn es schon kein Smartphone ist, dann will ich lieber gar nichts haben. Ja, warum denn? Ja, weil es gar nicht mehr ums Telefonieren geht. Und bei wie vielen Leuten geht es um den Status? Dass man da sein iPhone 6 rausholt und dann tut man natürlich nicht nur irgendwie gucken, sondern dann gucken auch die anderen und sagen, ah, er gehört zu der fortgeschrittenen Elite, ja? Er hat immer das Neueste. Ja? Und wie viel Geld dabei verbraten wird. Tja, ich möchte es nur mal erwähnen, das ist ein Problem für die Christusnachfolge geworden, ihr Lieben. Wie das Internet insgesamt. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass man das verdammen kann und pauschal sagen kann, gar nicht. Aber für einen Christen ist das Internet wie die ganze Welt Feindesland, wo er sich bewusst, vorsichtig und mit einem guten Grund bewegen sollte und nicht spazieren gehen und alle möglichen Dinge dort machen, die man lieber nicht machen sollte. Denk mal drüber nach, das Thema Christusnachfolge und Internet ist ein ganz heißes Thema für junge Leute. Ja, da wünsche ich euch, dass der Herr euch auch wirklich da Gnade gibt. Ja, ich möchte einfach zum Schluss aus dem Timotheusbrief noch etwas lesen. Da heißt es ja in 1. Timotheus 6, nachdem da auch eine Warnung vor Gefahren, falscher Lehre und des Reichwerdenwollens geschrieben steht in Vers 11 und 12. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Du aber, o Mensch Gottes, wir müssen nicht mitmachen, auch wenn alle möglichen anderen, vielleicht auch Leute, die sich Christen nennen, einen weltlichen, einen verkehrten, sündigen Weg gehen. Wir sind als Einzelne vor Gott verantwortlich in der Christusnachfolge und wir sind gerufen, gegen den Strom zu schwimmen. Viele gehen verführerische, falsche Wege, aber wir stehen vor Gott. Und Gott sagt uns, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und fliehen heißt nicht, was manche junge Christen machen, dass sie sagen, wie viel kann ich eigentlich, was ist an Gehorsam nötig, dass ich gerade noch gerettet werde und wie viel darf ich noch sündigen? Wie viele Gebote Gottes darf ich noch übertreten, ohne dass es zu schlimm wird? Das ist nicht die richtige Haltung. Ja? Fliehen bedeutet, lege so schnell wie möglich den größtmöglichen Abstand zwischen dir und der Sünde und der Verführung. Ja? So weit wie möglich weg von dem, was mich gefährdet. Das heißt fliehen. Fliehe diese Dinge, jage nach. Das ist wieder das genaue Gegenteil. Wenn ich nach etwas jage, dann setze ich meine ganze Energie ein, um das zu erreichen. Nicht nur die geteilte, die halbe Energie. Ja? Und das ist ein gesegnetes Leben mit dem Herrn, wenn ich danach jage, den Wohlgefallen des Herrn zu tun, nach Gerechtigkeit, nach Gottesfurcht jage, nach Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, dann kann der Herr mich segnen. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und da heißt es dann in Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Das wünsche ich euch, dass ihr ermutigt werdet, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Dass ihr merkt, es kommt nicht darauf an, in diesem Leben alle Genüsse und Lüste mitzunehmen, sondern es geht um das ewige Leben, das der Herr Jesus uns anbietet. Und dafür müssen wir auch bereit sein, in diesem Leben zu leiden, zurückzustecken und selbst zu verleugnen. Und wenn wir das tun, dann ist es ein Weg des Segens, ein Weg des überfließenden Lebens und überhaupt kein Verlust, sondern ein ganz großer Gewinn. Möge der Herr euch darin segnen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vielleicht könnt ihr nachher noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr dafür, dass du bereit warst, vom Himmel auf die Erde zu kommen, dass du bereit warst, arm zu werden und Knechtsgestalt anzunehmen, um uns elende, sündige Menschen zu erretten, zu erlösen, mit Gott zu versöhnen. Und du hast versprochen, dass du uns Leben und die Fülle des Lebens, überströmendes Leben schenken willst. Herr, und dein Versprechen ist wahr. Und ich möchte bitten, dass du wirklich auch all diesen jungen Menschen Gnade schenkst, dass sie wirklich auch dieses überströmende Leben, das in dir ist, von ganzem Herzen ergreifen, dass sie von ganzem Herzen dir nachfolgen. Du weißt, wer hier ist und noch nicht die Entscheidung für dich getroffen hat, noch nicht wirklich bekehrt ist und zum Glauben durchgedrungen ist. Da wirke doch du, dass sie sich bekehren und wirklich den Weg mit dir gehen, bevor es zu spät ist, dass sie bewahrt werden davor, von dir abzuirren, sondern wirklich den Weg finden und durchdringen zum ewigen Leben. Und die, die schon gläubig sind, die stärke du, dass sie von einem zwiespältigen Herzen zu einem ganzherzigen Nachfolge kommen, dass sie bewahrt werden vor den Verführungen und Gefahren dieser letzten Zeit, dass sie auch in Demut anerkennen, dass sie ältere Menschen in ihrem Leben brauchen, die ihnen Schutz und Orientierung geben, die eigenen Eltern und auch die Ältesten der Gemeinde. Schenke doch Gnade zur Ermutigung, zu einer gesunden Nachfolge dir nach, dass sie dein Wort ausleben und dass sie auch die Freude und die Kraft und die Segnungen erfahren, die mit einer ganzherzigen Nachfolge dir nach verbunden sind. Herr, mögest du segnen und dein Wort an uns allen weiterwirken lassen. Amen.